Herzlich willkommen zurück zu Tourvielfalt. Hier spricht der Julian.
Und hier der Martin. Und wir haben einen guten Freund von mir zu Gast.
Nicht nur von dir, ich hoffe auch von mir. Und zwar ist der Peter Palmer heute da, der Labelchef von Mutterkomplex und auch sozusagen eigentlich der interne Manager und Chef von
Mutmama. Für mich der Chef von Mutmama eigentlich.
Head. Hallo, das welche nette Begrüßung.
War gut, oder? Ja. Erstmal, Peter, wie geht's denn dir? Also ihr seid ja jetzt gerade auf Mutmama-Tour. Die erste Rutsche sozusagen ist jetzt vorbei und ihr seid jetzt gerade in Ravensburg bei mir daheim. Und ihr spielt heute Abend in Ravensburg, da freue ich mich schon sehr drauf. Aber wie fühlt es sich so an jetzt? In der zweiten Tourhälfte sozusagen von ich, oder?
Genau, also wir waren Anfang des Jahres ja schon unterwegs mit der Ich-Tour und sind jetzt mit leicht verändertem Programm wieder unterwegs. Auch in zwei Blöcken. Und wie fühlt es sich an? Das gut und schlecht, das ist irgendwie immer das Spannende auf Tour, weil auf der einen Seite macht es mega Spaß, auf der Bühne zu stehen und Spaß zu haben abends, die Konzerte. Auf der anderen Seite, obwohl ich, glaube ich, relativ brav bin und früh ins Bett gehe und so, bin ich trotzdem einfach müde, weil man schläft einfach nicht so gut und so. Aber jammern auf hohem Niveau, also alles cool.
Ja geil. Wenn ihr jetzt gerade auch in Ravensburg seid, beziehungsweise das ist jetzt für Martin heute ja ein Heimspiel, morgen ist es für dich tatsächlich in Mannheim.
Ja, tatsächlich.
Ja. Und ist da so eine bestimmte Vorfreude da oder ist es dann schon immer was anderes, wenn man dann doch auch in der Heimat spielt oder kommen da viele Freunde? Oder?
Ja, definitiv. Also es ist auch tatsächlich so, also ich wohne jetzt seit 3,5 Jahren in Orgesheim, also Ludwigshafen. Und es ist jetzt, wir haben auch schon mal in Mannheim gespielt in der Zeit, aber jetzt ist es erst das erste Mal, dass sich es wirklich als Heimspiel anfühlt, weil einfach ganz viele Leute, die man kennengelernt hat, Freunde, Musikerkollegen und so, haben alle gesagt, sie kommen und das ist tatsächlich halt was anderes. Wenn du halt viele Leute aus dem Publikum kennst, ist es schon was anderes, als wenn das jetzt in Anführungszeichen eine anonyme Masse ist.
Ja, das glaube ich. Definitiv, das wird für den Martin heute ähnlich sein. Martin, wie geht's denn dir da jetzt damit, wenn du heute in Ravensburg spielst?
Super cool. Also, man ist da einfach immer angespannt, noch angespannter als normal. Also ich bin, glaube ich, morgen genauso angespannt, weil ich ja für den Pepe alles geben will morgen, wenn er so ein Heimspiel hat. Heute ist mal in Ravensburg, das heißt, sehr viele Musikfreunde werden da sein, also viele Leute, die sich so ein bisschen in dem Metier auskennen. Das heißt, die werden streng zuhören natürlich. Aber nervös bin ich jetzt nicht, ich freue mich megamäßig drauf. Also ich glaube, die Freude überwiegt auf jeden Fall vor der Angst, so im Endeffekt.
Ja, Angst ist es ja, eher Anspannung eigentlich. Ja, also,
glaube ich auch. Ja. Ihr seid ja allmählich so abgecheckt auf der Bühne. Und das ist ja absolut kein Problem für euch. Also Angst wird, oder ist da noch eine bestimmte Aufregung überhaupt vorhanden? Oder?
Also tatsächlich bei so einem Heimspiel mehr als es muss jetzt nicht nur ein Heimspiel sein. Es ist eher so, auch wenn es irgendwie große Konzerte sind oder bei mir schon auch, wenn ich weiß irgendwie, dass sehr musikaffines Publikum da ist, dann ist es schon bin ich schon mehr angespannt. Ob das jetzt irgendwie logisch ist oder nicht, weiß ich nicht, weil man müsste ja eigentlich immer gleich angespannt sein, oder beziehungsweise eigentlich müsste man immer gleich locker sein. Das wäre wahrscheinlich besser.
Ja, ich habe da vor kurzem mal einen Podcast irgendwie angehört vom Lars Eidinger, so ein Schauspieler, ein Bekannter. Ja. Und der hat quasi gesagt, das ist jetzt zwar sehr deep irgendwie, aber der hat quasi gemeint, dass es sehr, sehr gefährlich ist als Künstler, weil man quasi ja davon ausgeht, dass die Leute danach super begeistert sind und eben klatschen überhaupt drum und dran und man gewöhnt sich daran. Und umso krasser ist es, wenn es mal nicht passiert, dass man da dann eher so, weißt du, wie ich meine, so, dann habe ich so drüber nachgedacht und eigentlich stimmt das. Weil eigentlich sollten wir das ja nicht so wahrnehmen, dass es
selbstverständlich.
Als Selbstverständlichkeit wahrzunehmen.
So, klar, stimmt, also ich glaube, das ist natürlich schon auch immer, also wie so vieles, ist es, glaube ich, schon immer dieses Sachen als selbstverständlich anzusehen. Ja. Das ist natürlich immer, glaube ich, eine große Gefahr. Ja. Aber, oder beziehungsweise, glaube ich, muss man sich das bewusst machen, was für ein Glück das ist, das man da hat. Mhm. Und ich meine, gerade Mutmama, das ist ja schon, glaube ich, schon so ein Markenzeichen oder auch so ein Markenzeichen, dass wir eigentlich irgendwann das Publikum einfach überrollen und es dann einfach überspringt. Das dauert manchmal länger, manchmal weniger lang, aber wir haben da, glaube ich, schon mittlerweile halt diese Sicherheit oder dieses gesundes Selbstbewusstsein, dass wir wissen, ja, irgendwann kriegen wir euch. Ja. Und, aber selbstverständlich ist es eigentlich nicht. Das stimmt schon, ja.
Ja, das ist krass. Ja. Also gerade auch bei Mut Mama. Ich weiß noch, ich war ja bei der allerersten Probe, war ja bei uns daheim, soweit ich das weiß, oder? Oder nicht die allererste, das war einer
der ersten. Da war ich allerdings nicht dabei.
Ah, okay.
Ja. Ja. Genau. Ja. Was war da wichtiger, Peter?
Da war ich tatsächlich auf dem Way Out West Oktoberfest in Tempe, Arizona.
Ja, aber hast du da Musik gemacht? Oder
bist ja, da, okay. Genau, das ist die Partnerstadt von Regensburg. Ja. Da in der Nähe bin ich aufgewachsen mit dem Aubachtal Sextett. Ja. Grüße an der Stelle. Hätte ich nicht gedacht, dass wir da heute drüber sprechen, aber ja. Genau, waren wir da in der Partnerstadt von Regensburg und das ist ein Vorort von Phoenix. Ja. Und da habe ich quasi ausgeholfen als cool. Blasmusik gemacht tatsächlich. Ja. Schönen Nachschlag gespielt und so.
Yes. Ja. Stuhlkante.
Ja, ja, genau. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, da so wahnsinnig viel beschäftigt hatte ich mich da nicht mit der Musik damit. Ich glaube, da war noch Luft nach oben.
Ja, aber das ist, wenn man das auch nochmals irgendwie, du hast ja jetzt quasi gemeint, du kommst aus der Regensburger Gegend, also wir haben jetzt ja gerade davon geredet, dass Mannheim für dich jetzt dein Heimspiel sein wird, aber es, du bist ja eigentlich aus der Regensburger Gegend, richtig?
Genau.
Ja. Und wie kann man sich das so vorstellen? Hatte Peter, also bei uns zwei, wir haben schon sehr viel drüber geredet, also Martin und ich, wir sind natürlich sehr musikfein aufgewachsen und haben da viel Musik gemacht. War das bei dir ähnlich oder wie kamst du eigentlich zur Musik?
Also bei meinen Eltern hatte Musik einen sehr hohen Stellenwert. Also schon, also auf der einen Seite weiß ich es auch bei meinen Großeltern, auf der anderen Seite weiß ich es gar nicht, also von meinem Papa, aber mein Papa hat immer viel Musik gemacht und die ganze Familie von meiner Mama quasi hat viel Musik gemacht und das war immer hatte immer einen großen Stellenwert und ich bin ja der jüngste von vier Söhnen und wir haben vorher in der Nähe von Grafing gewohnt, dabei bei Ebersberg, Münchener Ecke und da haben meine Brüder alle Musikunterricht gehabt, also so klassische Stubenmusik, also der eine hat Hackbrett gespielt, der andere Akkordeon, der andere Gitarre und mein Papa hat dann Bass gespielt und haben dann so Stubenmusik gemacht. Ich war einfach zu klein noch, als dass ich da hätte Unterricht kriegen können. Ich wäre quasi dann dran gewesen. Und dann sind wir aber umgezogen. Aber nichtsdestotrotz war immer Musik quasi ein Bestandteil bei uns und auch selber Musik machen in der ganzen Großfamilie. Auch mein Onkel, der Lehrer geworden ist, ist einer der musikalischsten Menschen, die ich kenne. Das sieht er selber wahrscheinlich nicht so, aber es ist so. Und hatte einfach immer einen großen Stellenwert. Und ich habe dann einiges probiert. Ich habe gesagt, das stimmt nicht. Bevor wir umgezogen sind, hatte ich noch Geigenunterricht.
Ach, geil.
Ja, das war
okay. Sehr krass.
Glaube ich.
Aber heute ist es gar schlimm. Nicht mehr? Oder?
Nee, das war nur ein Dreivierteljahr. Okay. Also ich glaube, es war für mich war schlimm, für meine Eltern war es schlimmer.
Jetzt klar.
und allerdings. Genau, und ich habe Verschiedenes ausprobiert. Meine Mama hat Querflöte gespielt, dann habe ich so ein bisschen Querflötenunterricht, also ein bisschen halt mal reingehupt und so. Ja. Ich glaube, Oh, in the Saints könnte ich noch spielen tatsächlich. Oh,
haben nicht die Flöte da, das wäre jetzt
Würde ich?
Geige hätte man gerade nicht.
Ja, okay, Geige, da hatte ich nur hier, es gab eine Übung, Esel, das weiß ich noch. Aber das war jetzt auch nicht so. Dann hatte ich Schlagzeugunterricht in der Schule dann, in der 5. Klasse. War auch relativ talentfrei. Nein, es war halt einfach nicht das Richtige. Und dann war es halt so, dass die komplette Familie außer mir eben im symphonischen Blasorchester gespielt hat. Okay. Also das war ein, das war cool, das war aber jetzt kein symphonisches Blasorchester, die jetzt nur oder ausschließlich klassische Literatur gemacht hat, sondern eher halt so populäre Sachen, so Abergold, so viel Musical-Zeug, auch mal immer hin und wieder auch mal ein bisschen was Klassischeres, aber eigentlich eher so Zeug. Und es war aber richtig gut eigentlich, es hat auch Spaß gemacht und tiefes Blech hat da gefehlt. Meine Mama hat gemeint, ob ich denn nicht ein Instrument lernen will und so.
Und wie alt warst du da?
Da war ich noch nicht 12. Okay. So, und ich habe gesagt, ich will entweder Saxophon oder Posaune lernen. Und so, und da dieses Blech gefehlt hat, habe ich dann zu meinem 12. Geburtstag eine Hohner-Posaune bekommen. Und genau, und dann...
Und da hat es dich erwischt sozusagen, oder?
Ja, das
war es schon so auch eher in dem Alter dann eher Fußball anstatt Musik?
Nee, oder? Überhaupt nicht. Okay. Also ich habe schon auch Fußball gespielt. Ja. Ich war ein relativ dickes Kind. Ja, also, na, es ist natürlich auch, also so jetzt im Rückblick betrachtet, ich meine, bei vier Jungs, wir verstehen uns alle super und so, aber da gibt es natürlich dann immer, jeder besetzt so ein bisschen so eine Nische und so. Und der Fußballer, der war auch wirklich, also der Dominik war einfach der bessere Fußballer als ich. So. Und das, da hast du dann als Junge dann auch nicht den Antrieb, da glaube ich, dann nochmal reinzustechen. Ja. Also das war auch, hat mich auch nie gereizt, wirklich. Genau, und dann habe ich Posaune gelernt, habe dann erstmal über die Sommerferien, weil ich quasi Ende Juli Geburtstag habe und dann waren Sommerferien, hat sie einfach nur gesagt, ich soll so Töne aushalten. Das habe ich mal ein bisschen probiert, was da ging. Und dann hatte ich Unterricht ab September bei einem coolen Typen. Ja. Der war Andreas Billner, auch Grüße an dieser Stelle. der war damals in der 13. oder 12. oder 13. Klasse und so. Und da bist du natürlich, also in der 15. wenn du 12 bist und dann ist da so ein für dich erwachsener, cooler, junger Typ und der dir dann Sachen beibringt. Ja, ja. Der hat zwar Tuba gespielt, aber halt Posaunenunterricht gegeben und das war cool, das war super, war mega motivierend. Und dann war es auch noch so, dass ich, die hatten immer so Herbstkonzerte und da hat ja die ganze Familie mitgespielt. Ne? Ja. Und ich hätte halt zu Hause sitzen sollen und dann war quasi der Plan, dass ich quasi einfach nur so Playback spiele. Nimm einfach das mit, was ich erwische und am Rest tue ich einfach nur so, damit es auch voller aussieht, ne? Damit da halt drei Posaunen sitzen, statt zwei. Aber das war richtig cool eigentlich. Also das war für mich eine richtig coole Erfahrung, dass ich da einfach mitspielen konnte. Also mitspielen in Anführungszeichen. Ich habe ja keine Ahnung. Also mein Range war vom F bis zum B vielleicht oder so. Aber egal. Also das war cool und das hat auch motiviert und natürlich hat man kamen da schnelle Erfolge, also weil ich auch einfach eine Motivation hatte, das zu machen, als also man hat ja gemerkt, dass es schnell vorwärts geht und dann noch dazu mit diesem Lehrer und dann, dann kam da eins zum anderen und
Das war dann wahrscheinlich, also so wie man es jetzt raushört, war bei dir dann so der Effekt, als du in dem Orchester dann auch mit jemandem zusammengespielt hast. Ich finde schon, also das ging mir mal immer so klar üben und so daheim und da so, das ist ja so semi-cool, aber wenn man tatsächlich dann mit jemandem zusammenspielen kann und so merkt, wie sich das dann ergänzt und so weiter, da kommt dann erst recht die Motivation.
Klar, genau. Aber das hatte ich tatsächlich, meine Eltern haben sich da schon auch echt bemüht, dass wir das zu Hause auch Musik machen und dann auch immer bei irgendwelchen Familienfesten vorgespielt. War auch manchmal nervig, manchmal war es vielleicht auch zu viel. Keine Ahnung. aber das war, also dieses Zusammenmusik machen, das war schon von Anfang an da. Aber so der eigentliche Schlüssel, also es war dann auch so, also ich hatte dann auch ein Jahr lang mal keinen Unterricht mehr, weil der ist dann zum Studieren gegangen und meine Eltern hatten sich dann auch getrennt und dann war irgendwie alles nicht so klar und dann hatte ich erst klassischen Unterricht in Regensburg und dann auf Empfehlung eben Unterricht beim Hans-Heiner Bettinger. Mega wichtiger Mensch für mich gewesen, der mir unglaublich viele Sachen gesagt hat und eine väterliche Strenge gehabt hat, die richtig wichtig war für mich auch, aber immer cool, aber streng. Ja. So.
Man hat immer gewusst, woran man ist sozusagen.
Genau, und das, also so ein Schlüsselerlebnis von mir war, da habe ich, wann waren das, irgendwie um 2000 rum, 2001 oder sowas, habe ich am Jazzfestival in Regensburg, das Landesjugend Jazzorchester, die zweite Besetzung gesehen. Und der Typ vorne hat immer irgendwie von irgendeinem Count Basie oder irgendwas gesprochen. Hat nie gehört. Keine Ahnung, wer der Kerl war. Ne? Aber die haben gespielt und ich fand's, das hat mich umgehauen. Und da habe ich gewusst, irgendwie, ich will da mitspielen. Ich will das. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe halt auch echt wirklich geübt. So. Meine Mama hat dann auch manchmal so gesagt, also wir haben ja echt mitten am Land gewohnt, also irgendwie irgendwo zu Festen hinkommen oder irgendwas musste immer jemand fahren. So. Und meine Mama hat dann auch manchmal schon so gemeint, willst du nicht mal irgendwie auf die Party gehen? Also ich so, nee, passt schon, ich übe lieber so ein bisschen.
Echt?
So, ja, es war
lieber
tatsächlich. Ja, und dann, dann habe ich geübt und dann war Vorspiel. Dann haben sie gesagt, ist leider noch nicht so weit, das klappt halt noch nicht.
Aber das war wie mega. Warst du da dann?
Da war ich, glaube ich war 17, weil ich bin noch nicht selber hingefahren. Da hat mich mein Bruder hingefahren zum Vorspiel. Und das war schon richtig kacke. So, aber Ich glaube, das
ja, ist. Ja, aber halt da warst du ja dann nur auf der normalen Schule. Also ist ja nicht so,
dass ja, ja. Jetzt,
ja, genau.
Okay. Nee, weil war
aber
war
wie ist es mit so einem Landeschefsorchester? Ich weiß ja nicht. Fängt man da erst an
zu spielen? Stopp mal, ich muss älter. Warte mal, wie alt war ich? Nee, doch, stimmt schon. Ich war 17. Ja. Ich war 17. Nee, ja. Altersbeschränkung ist egal nach
unten. Okay.
Aber ich war, glaube ich, fast 18. So, aber mein Bruder musste mich noch fahren. Deswegen glaube ich, sonst wäre ich selbst gefahren.
Ja. Dominik war aber nicht bei Landesweg.
Nee, nee.
Genau, da wollte ich auch noch fragen, wer von deinen Brüdern macht oder hat sich dann auch in die musikalische Richtung gegeben? Oder
also eigentlich alle. Also der Älteste, der Thomas, der hat, ist halt Musiklehrer für Realschule, Mathe und Musik. Mhm. Jetzt fange ich erst mit dem Dritten an. Der Dominik ist E-Bassist, lebt in München und spielt sehr gut E-Bass.
Und Fußball.
Ja, genau. Ja. Also er spielt noch besser E-Bass als Fußball.
Muss aber bei FIFA gewinnst du.
Ja, da gewinne ich. Aber wenn wir es mal spielen. Aber er spielt es nicht so gern, weil er es...
Weil er immer verliert.
Ja. Your words, not mine. Ja, und der Florian, der hat Lehramt Realschule studiert, auch mit Musik. Und arbeitet aber jetzt auch als Musiker. Also als Pianist, ja.
Ja, krass, das war ich dann alle vier dann doch in die Richtung. Das ist schon Wahnsinn. Also,
Na gut, Pepe geht ja in ganz viele Richtungen.
Ja, das stimmt, aber dazu kommen wir
erst. Da kommen wir, das kommt. Bis dahin geht es
ja
recht.
Aber das Witzige finde ich so bei dir, also dann war das ja echt so voll das krass einschlägige Erlebnis, wo du mit dem Landesjugend-Jazzorchester gehabt hast. Und hast du da zum ersten Mal auch so wirklich dann ein Blasorchester oder eine Band gehört, wie sie dann Jazz gespielt haben? Und hast du das vorher echt nicht
kannt? Ich will mal sagen, nicht bewusst. Ja. Also ich habe das bestimmt schon gehört. Also meine Mama war oder ist ein großer Pasadena Roof Orchester Fan. Okay. Kennt ihr das? Das ist so 20er Jahre Salonmusik, ja, geil, so, aber ja, richtig geil. Ja, so, geil. Wir haben die mal Karten geschenkt für ein Konzert in München. Ja. Richtig, spielen richtig cool, richtig gut. Ja. So richtig ausgeschenkt, was 30er Jahre Zeug. So. Ja, ja. Mein Onkel hat wahnsinnig viel Musik mitgebracht, so El Chiro, Earth, Wind & Fire, so die Sachen. Genau, also ich bin mit Big Band Musik bestimmt in Berührung gekommen, aber nicht bewusst. Also es ist jetzt nicht so, dass meine Eltern irgendwie jetzt große Jazz-Fans waren oder so und dann jetzt eine Plattensammlung hatten und da die Big Bands durchgehört haben. Ja. Das nicht, sondern das war tatsächlich so das erste aktive Erlebnis, sagen wir mal, mit einer...
auch live dann an sich.
Ja, genau. Mit der Live-Energie sozusagen. Ja, genau. Und die Aussicht darauf, dass da so Leute gespielt haben, die ja nicht viel älter waren als ich. So.
Ja, genau.
Und ich einfach jetzt... Da wusste ich einfach irgendwie, ich muss alles dafür tun. Das wollte ich einfach. In dem Moment wollte ich einfach, dass ich da mitspiele. Und wie gesagt, es hat ja erst nicht geklappt.
Ja, genau.
Aber und dann bin ich halt nach Hause gegangen, habe weitergeübt, also Mund abgeputzt.
Geil.
So ungefähr. Und mich wieder hingesetzt. Und ein Jahr später war ich dann eine ganze Woche da, um einfach in der Band zu sitzen. Und hab da einfach geguckt, dass das dass ich da irgendwie einfach mein Bestes gebe und es hat auch geklappt und das war für mich war das auch eine mega Schulung, erstmal weil man natürlich viel mitgekriegt hat, aber weil ich auch irgendwie jedes Mal irgendwie noch besser werden wollte und noch, also natürlich schon besser als die anderen. Es gab eine erste Band und ich wollte rein, aber was ich da eben cool fand, ob das jetzt in der freien Wildbahn auch so ist, weiß ich nicht. Aber was ich da cool fand, war, dass es ohne Ellenbogen ging. Das war einfach irgendwie, man hat sich gegenseitig geholfen, um da vorwärts zu kommen. Und das ist, glaube ich, schon eine Erfahrung, die mich geprägt hat, auch in den anderen Sachen, wo wir vielleicht später jetzt noch dazu kommen. Ja. Wie auch ganz klar, wie ich denke und so.
Ja. Was mich da quasi dann auch noch interessiert, weil Martin hat auch schon öfters darüber geredet, aber ich... Also für welche wie mich, so, die eigentlich mit so einem Landesjugend-Jazzorchester irgendwie gar nichts am Hut haben, wie läuft denn das ab? Also gibt es da irgendwie einmal im Jahr eine Bewerberphase, wo man dann vorspielt? Oder?
Also wie es jetzt aktuell ist, weiß ich nicht. Normalerweise ist es so, dass es dann eben du dich bewirbst und dann ein Vorspiel gibt, wo du einen Jazzstandard mit Rhythmusgruppe eben spielst und dann auch ein bisschen improvisierst, was jetzt nicht, das muss jetzt nicht irgendwie perfekt sein, ne? Also weil sonst müsstest du da ja nicht mehr hin. Und dann Blatt lesen. So. Und das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist eben, also so war es zumindest bei mir, dass sie dich eine Woche lang einladen und nach der Woche halt sagen so, hey, klappt leider noch nicht. Oder ja, cool, passt schon, aber du musst noch an dem arbeiten oder was auch immer. Und dann gibt es eben 4 Arbeitsphasen im Jahr und
von eine Woche wem lang. Wird sowas organisiert? Ist es dann von,
das ist,
von
der Hochschule? Oder so? Nee, das ist, also ich weiß, dass es in verschiedenen Bundesländern anders ist. Also ich glaube, in Bayern ist der Träger der Verband der Musikschulen.
Okay.
Ich glaube, im Saarland, wo ich als Dozent jetzt auch sein durfte, da ist es, glaube ich, tatsächlich das Land, also das Kultusministerium. Mhm. Aber das ist jetzt gerade Halbwissen.
Ja, ja.
Klar. Also,
nee, weil ich denke, dass da sehr viele heute auch zuhören oder jetzt gerade zuhören, die sich dann so denken, ey, geil, ich will da irgendwie auch hören. Irgendwie.
Ja, aber einfach dann, auf den Homepages schauen. Also es ist... ich kann es nur empfehlen.
Und da gibt es dann quasi echt wie so eine erste und zweite Mannschaft?
Also in Bayern ist es so, dass sie quasi 2 Besetzungen haben. Ja. Während die einen Satzproben haben, haben die anderen Tutti-Probe und umgekehrt, also im Normalfall. Und es sind einfach super Dozenten. Und das auch die Art, mit Musik umzugehen oder auf Musik zu schauen, war da eine ganz andere. Hm. So, das...
wie du bisher gewohnt warst. Dann einfach.
Genau, also es war nicht so technisch, sondern eher ganz schwierig zu erklären. Also technisch-emotional vielleicht kann man das nennen. Ja. Also auch sich klar machen, dass zum Beispiel, dass eine 1 und was anderes ist als eine 2 und. Ja. Und was anderes ist als eine 3. Also wenn du irgendwie einen Kick spielst auf die 1 und, spielst du den anders als auf die 3 und. Obwohl es technisch ja dieselbe Note ist. Ja. So, das, da könnten wir jetzt auch stundenlang reden.
Aber man merkt schon so, dass das ist so die Sache, weil ich habe auch ein Video von euch von Mama eben gesehen, dass du gesagt hast, so, auf was du am meisten Bock hast, ist Section spielen so. Einfach in einer Section irgendwie aktiv zu sein, das merkt man ja da gleich auch so, dass man da einfach auf viele Sachen auch achtet, wo das dann einfach dann so das Feintuning ausmacht. Ja. Und das war ja dann, wie kam es dann, oder beziehungsweise du hast ja dann angefangen zu studieren, Posaune, wo war das dann?
Das war erst in Weimar, also ich wollte nach meinem Abi noch ein Jahr lang üben und dann mich eigentlich in Mannheim, Köln und Berlin bewerben, so das war der Plan. Dann hatte ich ihn beim Jürgen Neudert Unterricht, auch Grüße an der Stelle. der war zu der Zeit Dozent in Weimar. Ja. Und der hatte gesagt, ey, Weimar ist die einzige Uni, die auch quasi zum Halbjahr, also zum Sommersemester aufnimmt. Mhm. Und ich soll doch einfach mal die Aufnahmeprüfung machen. Und das habe ich auch gemacht, habe es dann auch bestanden und war dann eben ein halbes Jahr in Weimar. Aber es hat mir da, ich habe auch noch die Schulband bei uns übernommen, ein Jahr lang, weil der Musiklehrer aufgehört hat und ich wollte ja eh ein Jahr zu Hause sein, das war ganz cool, aber ich musste dann quasi jede Woche heimfahren und ich habe mich da einfach nicht so wohl gefühlt in der Stadt, so das kann gar nicht wirklich sagen, warum, und habe dann relativ fluchtartig dann Weimar verlassen und bin nach München zum Studieren gegangen, weil da kannte ich halt auch viele Leute. Und da war mein Plan eigentlich erstmal, dass ich eigentlich, ich wusste gar nicht, ob ich das wirklich hauptberuflich machen will. Ich habe gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal weiter und schwenke dann vielleicht um auf Lehramt. Mhm. Und Kurt Maas hat dann echt alle Hebel in Bewegung gesetzt, auch dass ich da schnell wechseln konnte. Und das hat dann auch funktioniert. Und da ist dann auch wieder die Lust zurückgekommen, das dann wirklich dann zu machen. Und hat dann eben 2 Jahre war ich noch beim Hermann Breuer. Der ist dann in Rente gegangen. Dann kam der Johannes Herrlich, bei dem war ich noch 2 Jahre. Und danach bin ich noch ein Jahr nach Basel gegangen zum Adrian Mears. Da war es aber tatsächlich so, dass da war dann irgendwie so die Luft raus. Da wo ich war einfach irgendwie, also im Bojazzo war ich ja auch noch. Und dann ich hatte irgendwie so eine Menge an Informationen, die ich überhaupt nicht irgendwie bewerkstelligen konnte. Und dass dann einfach der Input, der beim Adrian auch irgendwie unendlich ist, das war einfach too much. Das konnte ich und wollte ich dann auch nicht mehr umsetzen.
Das ist geil verstehen.
Und Basel war aber auch gerade da, wo man sich gegründet hat, glaube ich. Ja?
Genau, Basel war im zweiten Jahr quasi von Mumama. Das heißt, ich war auch noch immer viel wieder weg und wieder da. Und
viel im Zug und bist viel hier vorbeigefahren, glaube ich, in dem Fall.
Ja, stimmt. Ich bin immer mit der Bummelbahn von Basel am Bodensee entlang nach Ulm gefahren und in Ulm umgestiegen, dann nach München.
Dann kommen wir perfekt jetzt zu Mumama dann im Endeffekt. So dein Flaggschiff heute. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, warst du da damals dann in Basel, also du hast den Markus dann wahrscheinlich in München kennengelernt?
Ja, den Markus habe ich beim Lansing Jazz Orchester tatsächlich schon kennengelernt, schon, ja.
Und der Markus hat ja dann quasi die irrsinnige Idee gehabt vom Hubmann. Und in welchem Moment war das oder wo hatte dich da angerufen, hatte dich ja persönlich
gefragt? Der hat mich angerufen und hat mir davon erzählt, was er machen will. Und meine erste Reaktion war, also innerlich war so, ja, okay, also Markus schon wieder. Ja, auch Markus, aber auch, also ich meine, es ist ja, gibt es ja auch gerade im Studium relativ häufig, dass Leute sagen, hey, ich habe eine Idee für eine Band, das wird voll cool, wird voll groß und so. Und du denkst so, ja, okay. Ja. So, und ich war so, ja, cool, ja, klingt cool. So, ich überleg's mir mal. Ja. So, und war eigentlich eher so, boah, nicht schon wieder irgendwas, was irgendwie ablenkt. Aber es war dann, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, habe das so ein bisschen setzen lassen. Aber dann habe ich mich daran erinnert, dass wir, glaube ich, ein Jahr vorher oder so, hat mich der Markus um 1:30 in der Nacht angerufen. Ich war noch wach. Ich habe gesagt, Markus, du bist ja verrückt. Und er hat gesagt, nicht verrückt, verzweifelt. Nein, es war so, dass die, die Temptations und Four Tops waren auf Tour. Ja. Und die haben, um Geld zu sparen, haben die quasi in jedem Land eine eigene Horn-Section gehabt. Und die Horn-Section für Deutschland war aus München. Mhm. Und die haben den Job aber so gut gemacht, dass sie quasi die Holland- und Belgien-Tour auch noch mitspielen sollten. Das haben sie halt irgendwie an dem Abend, als er mich angerufen hat, erfahren. Und mussten das halt schnell zusagen. Ja. Und der Posaunist Matthias Götz, der hat mit seiner eigenen Band aber schon für diesen Tourzeitraum ein Gig beim BR im Studio 2 ausgemacht und konnte nicht mitfahren. Und der Markus hat mich gefragt. Mhm. Und das war halt natürlich, das war der absolute Mega-Wahnsinn.
Ja, klar.
So, und ich habe das gemacht, das war eine mega krasse Erfahrung, das war mega geil. Und ich habe mich dann eben daran zurückerinnert und habe gedacht, okay, das war geil, da hat mich der Markus gefragt, warum soll das jetzt beim nächsten jetzt nicht auch geil werden? Ich mache es einfach. So, und habe dann zugesagt. So,
ja, geil.
Aber es war jetzt nicht so, dass ich sofort gesagt habe, yeah, bin dabei, voll geil. So war es nicht.
Ja, das glaube ich. Vor allem, wenn man halt auch so viel eben in der Zeit auch gehabt hat, wie du, wo du gesagt hast, so, das war auch die Zeit, wo du das irgendwie dann alles so ein bisschen fokussieren und kanalisieren musstest, irgendwie auf was du überhaupt Bock hast. Und da ging es ja dann auch wiederum ein bisschen so um das, beziehungsweise war da wirklich schon direkt der Plan da, in welche Richtung von Musik? Klar, der Markus, der hatte ja die Idee mit den zwei Hip-Hopern dann auch, mit dem Kino, mit dem Fat Tony und so weiter. Aber war das da für dich dann direkt so greifbar, so, ja geil, ich mache dann Hip-Hop zum Beispiel? Oder war das einfach, ach komm, jetzt lass uns mal auf uns zukommen,
also,
geht's in die, oder, ja.
Also es war eher auf uns zukommen, aber ich fand die Mischung eigentlich schon cool.
Ja.
Also weil auf der einen Seite Hip-Hop war und ich viel Hip-Hop gehört habe, auch am Hip-Hop-Open war, großer Jan Delay-Fan war, Blumentopf-Poster im Zimmer hatte und so. Das fand ich eh, da war ich eh affin dafür.
Ja.
Und auf der anderen Seite hatte der Markus ja auch die Idee, irgendwie so Rage-Cover zu machen für eben unsere Besetzung.
Ja.
Also Rage Against the Machine und mein Bruder, eben der Dominik, der hat in so einer Rage, also die haben nur diese Musikart gecovert.
Ja.
Das war jetzt nichts, was ich mir irgendwie daheim irgendwie angehört habe, aber es war total cool, wenn die gespielt haben, das war immer cool.
Ja, live ist es.
Ja, und dann war es halt irgendwie so, die da habe ich auch, ich hatte dann immer so Gastauftritte, wenn ich Zeit hatte, habe ich irgendwie bei Kill of the White Man und bei noch irgendwas habe ich immer mitgespielt mit der Posaune. Das war immer lustig. Aber auf jeden Fall war das irgendwie so die Möglichkeit, dass ich jetzt mit der Posaune auch mal so geile Musik machen kann. Und nicht nur mit meinem Bruder, mit dem Eber, sondern ich kann das jetzt auch machen.
Und dann auch noch eine Section. So,
ja, und das war cool. Und deswegen fand ich die Mischung schon interessant.
Ja,
so.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Ja, und der Markus kann aber jemand auch gut überzeugen.
Ja.
Also ich meine, du nutzt alle Argumente, die es gibt, auch die es eigentlich nicht gibt.
Nein.
Rettet alles um die rum, dass du du kannst gar nicht mehr Nein sagen.
Ja.
Also,
lernst du auch nicht.
Sein großes Talent ist eben genau das, dass er Leute überzeugen kann, dass was geil
ist. Und begeistern kann.
Und begeistern kann. Das ist wirklich ein Riesentalent von Markus.
Und Gott sei Dank hat er das damals.
Ja,
voll, aber trotzdem war es ja auch so, also bei dir ja auch, das weiß ich ja, dass es ja trotzdem Jahre gedauert hat, bis man so richtig...
Ja.
Wo man gesagt hat, hey, jetzt ist es einfach, es wächst und wächst und wächst und jetzt ist der Punkt da, wo man wirklich alles dafür gibt.
Ja, das ist, gab ja auch, da gab es ja dann auch eine von zahlreichen Bandbesprechungen. Ich meine, klar, das ist natürlich, du bist ja im Studium und du hast dann eine Band und dann hast du eine Band Mood Mama und dann spielst du aber auch noch in einer anderen Band und dann spielst du mal da und dann ruft dich mal der an und das ist eine Band von vielen und dann wächst es weiter und macht mehr Spaß und werden mehr Auftritte und dann irgendwann ist es dann aber halt der Punkt, wo man sagen muss so, ey Jungs, jetzt müssen wir uns entscheiden. Also entweder machen wir irgendwie hier spielen wir Gala-Musik irgendwie und bei der Kapelle so und so. Oder wir nein, ich meine jetzt...
Die wirklich
echt? Achso, nein, ja, die kenne ich ja, aber die...
Ja, die meinte ich. Liebe Grüße an der Stelle.
Ja, liebe Grüße an der Stelle, das tut mir leid, die habe ich jetzt in der... Möchte ich mich in aller Form entschuldigen, das war überhaupt nicht... an die habe ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht gedacht. Dachte eher Tanzorchester, dies und das, nennen wir es Tanzorchester, dies und das. ja, oder wir machen halt Mumama. So. Ja. Und da waren halt alle dabei und Martin und Pedro haben auch da in der Sitzung auch gesagt, so hey, sind sie voll dabei, aber sie haben halt auch noch die E-Gelände, die ihnen genauso wichtig sind. Und das ist natürlich schon auch immer eine Herausforderung für, glaube ich, für beide Kapellen, das irgendwie unter einen Hut zu bringen. Was aber halt eben aber auch nur funktioniert, und das funktioniert ja auch, sonst könnte man es ja nicht machen, wenn da Verständnis von beiden Seiten da ist, also sowohl jetzt irgendwie jetzt von eurem Vater als auch von unserer Seite, aber halt auch jetzt von Marti und Pedro, die ja echt immer, muss man jetzt an der Stelle auch sagen, echt auch schon wirklich verrückte Aktionen gemacht haben, um eben beides zu bedienen. Ja. Ich erinnere mich an eine Fahrt von Oldenburg nach Ludwigsburg, haben wir in Oldenburg gespielt. Ja. Und dann mit dem Mietwagen habe ich den Martin in der Nacht nach Ludwigsburg ins Studio gefahren.
Ich um 6 Uhr morgens das Spiel rausgeschmissen.
Genau.
So, und dann bin ich erstmal ins Hotelzimmer und das Hotelzimmer wurde schon vergeben, da war schon jemand im Zimmer drin.
Oh fuck.
Dann habe ich dann kurz erschrocken.
War da jemand von uns drin oder
wahrscheinlich? Wahrscheinlich. Das ist ja dir auch schon passiert bei mir.
Ja, das stimmt.
Ja. Nee, eben, aber das ist ja normal, wenn man was gern macht so. Und ich glaube auch, der Punkt, die Entscheidung zu treffen, da scheitert es bei ganz vielen. Ja. So dann zu sagen, hey, Weil das wird einfach anstrengend, so dass man dann sagt, okay, wir müssen noch mehr machen, das heißt, wir müssen mehr investieren, weil man verdient ja erstmal lang gar nichts im Endeffekt und da hören ja vieles Kämpfen auf.
Ich glaube, es geht noch einen Schritt weiter. Ich glaube, die Entscheidung zu treffen, das ist für viele nicht das Problem, aber auch die Konsequenzen draus zu ziehen, das ist, glaube ich, das Ding und das ist halt was, also was der Martin und der Pedro auch auf jeden Fall gut können, die einfach sagen so, hey, ich habe mich so entschieden und jetzt ziehe ich es auch durch. Ja. So.
Das habe ich von dir.
Ja.
Das hast du mir mal gesagt.
Danke.
Wenn ich mich was für, unsere zahlreichen Telefonate, das hast du mal gesagt, und da denke ich echt sehr oft dran, wenn ich was entscheide, dann mache ich das auch. Das ist nämlich meine Entscheidung. So, und das ziehe ich durch. So, und das merkt man ja, wenn du
als. Scheiß dich ja sonst selber so, gell?
Das hört man beim Peter ja jetzt schon bis jetzt. Ja. Ich wollte es eigentlich später sagen, wenn er so erzählt, weil der Peter ist jemand, der wirklich den krassesten inneren Schweinehund hat, den ich kenne. Und wenn ein halbes Jahr nicht joggen geht, der schafft trotzdem die 6-7 Kilometer. So, weil er einfach das will. Weil er wahrscheinlich auch der Jüngste ist von 4 Kindern. So.
Mag sein.
Aber ich glaube eben, das ist das Ding, was ich jetzt zum Beispiel von dir gelernt habe, dass man, wenn man was, also ich war schon immer so, aber ich denke trotzdem sehr oft an den Satz, den du am Telefon gesagt hast. So, ey, wenn ich mich für was entscheide, dann trage ich die Konsequenzen und ziehe das auch durch. Ja. Also, und wenn ich kurz verliere, dann gewinne ich halt das nächste Mal so. Also auf die Art.
Und dann arbeite ich einfach dahin, dass es dann einfach anders wird. So.
Ja, also freut mich zu hören. Aber es ist, ja, vielleicht ist es so, tatsächlich, weil ich irgendwie der Vierte bin oder so. Aber ich versuche das schon. Also ich versuche, das klappt natürlich auch nicht immer, aber ich versuche das natürlich schon irgendwie, wenn ich mich für was entscheide, das dann auch durchzusehen. Auch wenn es vielleicht auch mal hart nervt. Aber das ist irgendwie auch was ich irgendwie auch dann brauche für mich. So. Einfach dann zu sagen, so, nee, ich ziehe es jetzt halt einfach durch. Ja.
Weil du einfach so das Optimale dann daraus auch machen möchtest. Aber das ist zum Beispiel.
Ich glaube, es geht gar nicht ums Optimale, sondern ich glaube, es geht eher darum, zu sagen, so, um dann auch wirklich zu wissen, war es dann die richtige Entscheidung. Ja. So, also eher um, es geht dann eher darum, um das Wissen zu haben, war das jetzt cool oder nicht? Ja. Also jetzt ganz blödes Beispiel. Ich habe einen Film gesehen, Game Changer. Da geht es so um so vegan und bla und was Fleisch mit deinem Körper anstellt und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ich probiere es jetzt aus. Und wir haben eh 2 Veganer oder 3 Veganer dabei auf Tour. Und das heißt, es ist nichts einfacher, als jetzt auf Tour das zu machen, weil da wird dir sowieso die ganze Zeit vegan gekocht. Und ich mache das jetzt. Und mich nervt es tierisch. Mich nervt es wirklich. Ohne Scheiß. Es ist also Fleisch auf Fleisch zu verzichten, überhaupt kein Problem. Aber hey, Käse und gerade so Milchprodukte und irgendwie mal so ein Croissant oder sowas, mich nervt es. Aber ich habe gesagt, ich ziehe das jetzt durch. Und jetzt sind es noch 2 Tage und die ziehe ich jetzt durch. Und dann weiß ich, wie es war, wie ich es angefühlt habe. Und ich glaube, was man aber dabei nicht vergessen darf, ist, also jetzt wieder allgemein auf Entscheidungen, wenn was wirklich blöd ist, dann muss man natürlich schon auch sagen, so, hey, das ist jetzt einfach dumm gewesen. Da habe ich einfach die falsche Entscheidung getroffen. Lass mal anders machen. Aber das ist, glaube ich, auch, was ich halt auch versuche und was ich auch manchmal vermisse bei anderen Menschen, dass man einfach sagt so, hey, es war jetzt einfach dumm von mir. Sorry.
Das einzugestehen.
Ja. Einzugestehen und auch das Abwägen. So, also das kennen wir ja auch recht gut und mir bei der Band auch. So das, ja, habe ich es doch gewusst.
Ja,
der Klassiker. Oder das wird bestimmt so. So, weil das heißt dann jedes Mal, ja, der hat ja eh recht. Also der hat es ja eh gesagt.
Ja,
aber
das
er hat es eigentlich nicht gesagt, aber er hat es ja
gewusst. Ja, das ist halt...
er kann die Verantwortung nicht tragen.
Das ist, das gibt es natürlich schon auch, dass sich Menschen einfach machen. Ja. Weil wenn du eine Idee hast und Leute sagen, und du selber findest es aber gut und willst es durchdrücken, da hat der Typ, der einfach sagt, ich weiß nicht, der hat immer gewonnen. Ja, der hat immer gewonnen. Klar, weil wenn der,
ist ja viel einfacher.
Genau, weil wenn es nämlich in die Hose geht, kann er sich hinstellen und sagen so, ey, ich habe es immer gewusst. So, und wenn es klappt, kann er sagen, da muss er auch gar nichts mehr sagen, weil es kommt eh nicht mehr zur Sprache. Ja. So, ja.
Viele Bands, und du hast ja gemeint, du hattest, da gab es dann auch eine Entscheidung für Mood Mama, dass du einfach gesagt hast, so, du lässt jetzt ein paar andere Bands einfach im DEFA jetzt, möchtest nicht weiter verfolgen, sondern du konzentrierst dich jetzt auf Mood Mama. Das ist ja das, was du gemeint hast, was viele dann eben verpassen, den Moment dann vielleicht zu sagen, so, okay, jetzt mache ich das und überhaupt so, dass man da einfach weiter wachsen kann und dass man da wirklich dann die Kapazität dazu hat. Aber gab es da für dich so einen richtigen Moment bei Mood Mama? Gab es da einen Auftritt, wo du gesagt hast, ja geil, so, da kann man echt noch viel, das, was einfach heute ist, so, hast du das damals schon gesehen, oder?
Ja und nein. Also so, weil das was anderes war, als ich bisher gemacht habe. Ja. Also mir persönlich fiel die Entscheidung nicht wahnsinnig schwer, weil ich die Sachen, die ich sonst gemacht habe, das waren halt Big Band spielen oder irgendwie so Telefonbands, die halt mal eine Horn-Section hatten oder irgendwas. Oder dann habe ich noch in so einer Swing-Tanzband gespielt, also wo nur Posaune und Saxophon als Tenorsaxophon als Bläser gab, so Louis Prima Coverband war das. Und so Theatersachen und so. Also, aber das war nicht so, dass ich irgendwie jetzt noch 5 andere Bands in der Hinterhand hatte, wo du irgendwie damit gerechnet hast, dass sie jetzt irgendwie steil gehen. Das war relativ klar, dass es nicht passiert. Deswegen ist mir die Entscheidung da auch nicht schwer gefallen. Und noch dazu war es auch so, dass wir ja so ein bisschen die Aufgaben verteilt haben nach 2 Jahren sowas. Und mir zugetraut wurde, dass ich quasi so diese Organisation, Terminkoordination, darum ging es eigentlich am Anfang, dass ich das mache. Und dadurch war ich auch immer ein bisschen mehr involviert in Sachen, sodass es für mich sowieso klar war, dass ich da weitermachen will.
Genau, und da gab es dann eben, weil man ja das, wenn man jetzt heute sieht, bist du quasi der Labelchef auch und eben auch sozusagen eben der Koordinator innerhalb der Band. Gab es da schon mal Momente, wo du gesagt hast, fuck, warum mache ich das? Oder warum habe ich mir das damals gesagt? Ja, ich
mache
das.
Oder gibt es einen Moment, wo es nie geben, wo man sich das nicht
mehr sagt? Ja, es gab schon Momente, wo ich mir gedacht habe, so, leckt mich noch am Arsch, macht so euren Scheiß dann halt alleine. So, natürlich, ich glaube, das ist aber, das gehört zur Jobbeschreibung. Ja. Ich meine, bei mir ging es ja los, dass ich einfach die interne Terminkoordination übernommen habe und dann dadurch, dass du dann halt viel mit Booking zusammenarbeitest, geht es halt sehr schnell in strategische rein. Also in der Begrüßung hieß es irgendwie, der interne Manager von Mood Mama oder der Manager von Mood Mama quasi. Das ist irgendwie eine Begrifflichkeit, mit der ich mir tatsächlich ein bisschen schwer tue.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, wenn ich drüber nachdenke, letztendlich sind es dann doch Managementaufgaben, die ich mache. So, aber gerade in dem Kontext Moop Mama fällt es mir halt schwer, mich als Manager von Moop Mama zu bezeichnen, weil Moop Mama eigentlich keine Band ist, die mit einem Manager funktioniert. Das haben wir ja auch schon ausprobiert. Ja. Und ich glaube auch gar nicht so sehr, oder ich bin auch davon überzeugt, dass es gar nicht so sehr am Manager lag, oder an den Managern oder Managerinnen, die wir ausprobiert haben, lag, dass es nicht funktioniert hat, sondern halt eher an der Struktur der Band und auch wie die funktioniert. Weil wir einfach schon wir sind sehr demokratisch. Und das ist für jemanden, der aus dem Business kommt und einfach gewohnt ist, mit Bands zu arbeiten, wie man eben mit Bands als Manager arbeitet, ist es einfach was völlig Fremdes. So, das, als würden wir eine andere Sprache sprechen. Und deswegen funktioniert es einfach nicht so, wie das war. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ja, genau. Und dadurch bin ich halt zu strategischen Entscheidungen gekommen. Und irgendwann gab es dann natürlich dann auch die Entscheidung, eben ein eigenes Label zu machen oder eben nicht. So, und da war es dann halt so, dass wir gesagt haben, komm, wir machen es auch selber. Und das ist der Jan quasi, hat es mit mir zusammen gemacht oder macht es immer noch mit mir zusammen. Und da gibt es natürlich die Situation, dass du dir denkst, ja, jetzt, ich weiß nicht, ob Kinder zuhören, ne? Deswegen, ja. Aber gerade so Punkte, wenn du irgendwie voller Energie und voller Ideen bist, ja, und denkst, und das müssen wir machen, das müssen wir machen und so, und du bringst es vor und reicht dir, wenn einer sagt, oh,
ja, ja, das stimmt schon.
So, und das ist so, das muss man auch lernen und bin ich auch noch dabei, dann einfach das auch ein bisschen abprallen zu lassen, sondern eher dann auf die anderen 8 zu schauen, die dann sagen, ja, cool, lass machen. Ja. So, und das klingt jetzt sehr, sehr negativ, aber man muss schon sagen, dass eigentlich, wenn bei uns alles cool läuft und normal läuft, schon auch das Vertrauen da ist, der jetzt in meinem Fall der 9 anderen, die dann sagen so, ja, passt schon. Also das heißt ja auch nie bei uns, dass alle irgendwie da wie die Lemminge hinterherlaufen müssen und konstruktive Kritik finde ich immer gut. Mhm. Also wenn jemand sagt so, okay, Idee verstehe ich, aber warum machen wir denn nicht dies und jenes? Mhm. Oder findest du es wirklich gut, dass wir dies und das machen, weil da siehst du nicht die Gefahr, dass bla bla bla, finde ich immer cool. So, sowas finde ich immer gut und immer wertvoll, egal von wem es kommt. Ob es jetzt irgendwie hier unser technischer Leiter kommt, auch oft irgendwie mit Sachen für die Show. Und ist immer cool, wenn es konstruktiv ist. Aber wenn es einfach nur so ein ist, dann das kann man sich sparen, das braucht niemand.
Ist ja auch ein Prozess, der wahrscheinlich nie aufhört zu wachsen,
auf jeden Fall. Jeden.
Ja. So, also jetzt momentan ist es bei uns ja so, dass wirklich jeder die positive Stimmung und die Vibes, die wir gerade haben, wirklich spürt, so, also bei uns. Jetzt ist gerade wirklich so, dass Mama gerade echt gut rollt. So, jeder kommt ein bisschen an und es kommt, liegt halt auch in den 10 Jahren jetzt, so, weil jeder mitlernt, so, jeder vertraut immer noch mehr wahrscheinlich, so vor allem in sich selber.
Ja, das Krasse ist ja, dass ihr einfach 10 Leute seid, so, und dass ihr einfach, du hast ja gemeint, ihr seid ja sehr demokratisch unterwegs eben, dass es einfach 10 Meinungen einfach dann auch und 10 Charaktere dann einfach dann auch bei jeder Besprechung, bei jeder Entscheidung eben mit im Boot ist. Und das ist natürlich schon, also das ist schon allein, ist schon eine krasse Aufgabe, das quasi eigentlich hinzukriegen, wie es jetzt einfach auch bis heute dann einfach dasteht.
Aber ich glaube auch, also es ist natürlich eine krasse Aufgabe, aber da sind wir wieder bei dem anderen, dass es ist auch so ein, wovon ich überzeugt bin, ist, dass nur das, was gut ist, egal was es ist, kommt nur raus, wenn du auch wirklich Arbeit reinsteckst. Ja. Und alles, was... Ja, tatsächlich, es ist so. Wenn du keine Ahnung, es gibt... du kannst dir einfach Unterhaltung holen, indem du dich vor dem Fernseher sitzt. Ist vielleicht auch cool, mal einen Film anzuschauen. Ja. Aber recht nachhaltig glücklich macht es dich nicht. Mhm. So, und deswegen glaube ich, auch überall, wo man Arbeit reinsteckt, zieht man auch wieder was raus dafür. Und das ist natürlich bei uns genauso. Es ist unglaublich anstrengend, so Diskussionen zu führen und zu sagen, so hier und wir wollen das und hier. Und ist natürlich auch oft tatsächlich für mich auch so ein bisschen so ein Geduldsspiel, weil ich ein ganz anderes Background-Wissen habe, einfach durch das, was ich täglich mache, als jetzt die anderen. Und ganz viel, und dann oft verständliche Zwischenargumente kommen, wo ich sagen muss, ja, stimmt, aber darfst nicht vergessen, bla 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 bla. So, das passiert dann schon oft, aber es ist auch wichtig, weil, und ich glaube auch, dass wenn wir anders organisiert wären, also wenn es quasi jetzt einen Chef gäbe, der immer alles bestimmt, glaube ich nicht, dass die Band so funktionieren würde oder so bestehen würde, wie sie es heute tut.
Das ist ja auch eine Motivationssache dann. Also wenn man so
ja, das ist natürlich auch, und auch für die Einzelnen, ja, weil genau, auch ja. jeder sich, prinzipiell kann jeder immer bei allem mitreden und auch sagen so, halt, okay, stopp, will ich nicht. Ja. Oder umgekehrt eben auch, ja. positiv formuliert, kann auch sagen so, ich fände es total geil, wenn wir jetzt irgendwie ein Konzert auf Mount Everest geben. So, ja, wenn er schafft, die anderen 9 davon zu überzeugen, cool.
Ja, das ist eben ja. so, ich glaube, das, was auch so die meisten eventuell, oder also ich würde jetzt mal sagen, das interessiert mich am meisten so, wie eure ja, interne Strukturen da einfach sind. So, also wenn ihr jetzt zum Beispiel sowas wie eine Fahrradtour macht oder sowas, oder wie ist irgendwie die Planung zu einem Album? Läuft es dann wirklich über Jan und dich, oder läuft da wirklich, ist da bei jedem Schritt, sind da alle mit dabei, oder wer bringt die Songs? Macht die nur der Markus oder macht die alle, oder wie läuft es da bei euch? Ist es auch so krass?
Ist
demokratisch, so wie man jetzt gesagt hat.
Tatsächlich eine sehr gute Frage, weil da muss ich mir jetzt erstmal drüber klar werden, welche Prozesse es überhaupt alles gibt.
Ja,
also bei der Musik ist es so, dass da sind wir immer noch im Suchen. Ja. So, wir haben bei Mutopia anders gearbeitet als bei ich. Mhm. Wollen jetzt bei der nächsten Platte auf jeden Fall auch wieder anders arbeiten, weil man halt einfach immer merkt, was gut war und was schlecht läuft. Aber prinzipiell ist es schon so, dass der Markus die Arrangements schreibt, auf jeden Fall, auch wenn die Idee jetzt mal von jemandem anderen kam, weil der das einfach die letzten 10 Jahre hauptsächlich gemacht hat und der auch einfach den Mutmama-Sound am besten aufs Papier bringen kann und genau. Also das auf jeden Fall so, der Keno schreibt die Texte und die Musik kommt von Markus, der hat manchmal was dabei, eine Skizze, der Lukas hat relativ viel dabei, der Chrissy hat ab und zu was dabei. Der David Wörer hat da Grüße an der Stelle.
Menzel
hat auch ein paar, also das ist dann sehr breit gefächert und kann sich auch jeder einbringen. Das ist so die Musikseite. Und bei der Planungsseite, da läuft dann schon eigentlich alles über Jan und mich. So, also Fahrradtour, wo geht's hin, wo übernachten wir, wie kommen wir von A nach B? Keine Ahnung. Also
ja, ich finde es halt bei euch, also ich habe mir auch heute Morgen nur das Tourtagebuch noch mal ein bisschen angeschaut von eurer Fahrradtour auch. Und da habt ihr, da kam irgendwie was, dass ihr ja, oder dass jemand gemeint hat, ihr sollt nur zu dritt, zu viert irgendwie die Tour machen, eben die Radios abklappern und so weiter und so fort. Aber ihr habt euch wieder dafür entschieden, quasi gegen solche, weil das macht ja eigentlich jede Band so, oder ich sehe es ja auf Instagram, dass sie immer ihre Radiotouren machen. Aber ihr habt wieder gesagt, nee, wir gehen als komplette Band sind wieder unterwegs und keine Ahnung, machen das selber. Und
das war,
würdest du sagen, das war dann, oder ist es?
Das war so ein bisschen aus der Not geboren raus. Also ich glaube, bei unserer Band muss man sehr kreativ sein, in Lösungen finden. Und das ist auch wieder sowas, das ist eigentlich irgendwie, es ist eigentlich total, also mir persönlich ist immer total egal, warum jetzt was wie ist, sondern es geht jetzt darum, das Beste draus zu machen. Ja. Und da kommen wir auch wieder zurück auf das klassische Musikbusiness und warum sich Manager so schwer tun, weil wir eben allein da schon anders funktionieren. Genau. Du kannst uns nicht als 3-Mann-Band in den Radiostationen schicken. Ja. Wer soll da kommen? Ja. Keno, Pedro, Lukas und eine Posaune. Also klingt spaßig bestimmt so. Ja. Also ich glaube, der Menzel hat es mal gesagt. Er hat gesagt, dass, wenn wir irgendwie zu dritt zu einem Radiointerview gehen, das ist ungefähr so, wenn du einem Gitarristen sagst, ja, du darfst aber nur 2 Saiten mitnehmen. Also
das ist ein guter
Vergleich. Ja, genau. Und das ist halt, da funktionieren wir halt anders. Ja, und dann stimmt. musst du halt, aber auf der anderen Seite wird es dann natürlich wieder teurer, ne? Weil so Radiotouren, das ist ja nicht irgendwie was, wo du Geld verdienst, sondern das ist halt reine Promo. Das heißt, du brauchst wieder, du musst 10 Leute irgendwo hinbringen, meistens noch mit jemandem dabei, also mindestens 11 Leute irgendwo hinbringen. Du musst 11 Leute irgendwo übernachten lassen. Ja. Und dann ist halt eben, also geplant war so, das hat in manchen Städten besser, in manchen Städten nicht so gut funktioniert. Geplant war die Fahrradtour tatsächlich eigentlich als Radio-Promo-Reise, die wir halt eben nutzen noch, dann auch weil wir eh noch da sind. Genau. Weil quasi, okay, wir sind dann eh mobil vor Ort, wir fahren dann zu den Radios, machen das Interview, zack, Und dann fangen wir weiter. So, und das haben wir halt probiert. Das hat, wie gesagt, da haben wir auch gelernt. Aber es ist dann allein so, dass die Radiostation schon so, ja, okay, und wie viele Leute seid ihr? 10.
10?
So, ja, 10. Was? So, und dann,
gibt's nicht nur den Sänger oder keine
Ahnung. Ja, und dann ist halt, die haben dann oft auch so ein bisschen Stress mit Mikrofonierung und alles, aber das kriegen wir dann schon immer alles hin. So, ja.
Ja, aber da war dann eigentlich die Entscheidung mit dem eigenen Label ja auch ähnlich, oder? Oder warum? Oder gab es da dann?
Ja, wir waren ja bei Millerphone im Label, in München, ein Label, das sich mehr oder weniger auch für uns gegründet hat. Mhm. Und das war aber dann halt einfach an dem Punkt, wo man dann halt einfach gesagt hat, so ja, und jetzt irgendwie, wir würden jetzt einfach gerne mal was Neues und ein bisschen anders und einen anderen Input und so. Und sind da auch im Guten auseinander und haben uns dann halt eben umgehört. Und dann war aber egal, wir hatten auch Major-Angebote auf dem Tisch liegen, wir hatten auch von großen Indies Angebote auf dem Tisch liegen, aber die waren halt alle so, wie es halt 2015 war das dann damals eben war, der war auch viel einfach immer dann noch und wir wollen noch 20% vom Live, egal ob beim Indie oder beim Major, also beide wollten dann irgendwie vom Live-Kuchen auch noch was ab. Und bei uns war die Situation aber mit 10 Leuten, war es dann gerade so, dass wir gesagt haben, so ey, vom Live ist es jetzt so, dass es für alle gerade irgendwie cool ist. Also es ist noch nicht so, dass jeder nur vom Umame leben kann, aber dass es jetzt irgendwie anfängt, zumindest irgendwie spürbar zu werden. So. Und und dann war halt die Frage irgendwie, setzt du drauf, dass du von einem sehr großen oder von einem größeren Kuchen vielleicht ein kleines Stück kriegst oder backst du halt vielleicht einen kleineren Kuchen und nimmst dir dafür ein sehr großes Stück? Und ja, da hat die Chef von unserer Booking-Agentur ist und auch so ein bisschen Beraterin und Mama, so, Geschäftsmama, die hat uns gesagt, so, hey, ihr müsst euch jetzt einfach entscheiden, sonst wird die Zeit so knapp. Ja. Entscheidet euch und ich würde euch raten, macht es selber. So, weil, und dann haben wir das auch gemacht. Und
ja, aber war da dann schon direkt klar, dass du und die Janis werden macht? Oder wie war eigentlich, war das wirklich eine einstimmige Entscheidung bei euch in der Band, sowas? Oder?
Das wollte ich nämlich auch fragen.
Ja. Oder wie kam es dazu?
Für mich war es eigentlich so, ey, klar, wir machen eigentlich das Label, aber die Entscheidung habt ihr getroffen eigentlich.
Nee, ich glaube...
Also ich meine, also ganz ehrlich, es kann sonst keiner bei uns so machen.
Außer ich glaube, das Ding, wenn ich mich richtig erinnere, war so, ey, komm, lass machen irgendwie und Jan und Peter sollen das machen. So, cool. Wollt ihr das machen? Würdet ihr das machen? Ja. Und dann war bei Jan und mir war dann, wir haben dann gesagt so, ja, würden wir machen unter der Bedingung, dass wir in dem Bereich einfach machen dürfen. Das ist unser Ding, das machen wir. Ja. So, weil das funktioniert dann nicht mehr. Das funktioniert in dem, natürlich werden wichtige Entscheidungen abgesprochen, ist ja ganz klar. Ja. Aber es funktioniert dann nicht mehr, alle 10 ins Boot zu holen, mit welchem Vertrieb du jetzt.
Da musst du dann einfach auch ein Stück weit Vertrauen da
sein. Genau, genau. Und dieses Vertrauen wurde aber auch ausgesprochen, also ohne Diskussion irgendwas, sondern klar, Logo, mach das. Und dann haben wir das gemacht.
Und dann habt ihr zwei quasi jetzt einen Vertrag mit Mutmama. Also ihr seid jetzt quasi das Label. Oder
wie genau, das Label, da kommen wir jetzt ins Steuerrecht, mit dem ich mich auch beschäftigen durfte. Ja, es war tatsächlich schon ein bisschen, es war erst so geplant, dass Mutmama quasi eigentlich, oder die Leute dann auch Teilhaber sind. Ja. Alles ein bisschen komplizierter, so mit stiller Teilhaberschaft, weil wir das nicht als GbR gründen wollen, sondern als GmbH, beziehungsweise als UG. Ja. Wegen der persönlichen Haftung. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt Leute interessiert, aber okay. das sind halt lauter so Fragen, die halt dann aufkommen. Ja, da muss ich mich ja halt damit beschäftigen. Ja, machst du jetzt eine GbR oder machst du eine GmbH? Für die GmbH bräuchte man aber halt mindestens 12.500 Euro. Ja. Es gibt noch die UG. So, und natürlich schon auch mit Leuten unterhalten, was denken ihr, bla 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 und so. Und es wäre relativ kompliziert gewesen, das steuerlich bzw. rechtlich dann auch irgendwie reinzubringen. Wir haben es halt anders gelöst, dass sie halt einfach an den Einnahmen halt dementsprechend mehr beteiligt sind. Okay. Ja. So, aber das Label ist eine UG und gehört zu 50% dem Jan und zu 50% mir. Ja. Und wir haben einen Vertrag mit Mutmama. Ja. Aber nicht nur, das ist ja auch das Interessante, was ja dann daraus geworden ist. Am Anfang war es ein Label. Ja. Dann haben wir uns gedacht, naja, aber eigentlich wäre es ja auch gut, weil den Merch drüber laufen zu lassen, ne? Weil als Ja, okay, es ist einfach hier, ihr könnt ja skippen, also aber es ist so, dass die, nichts, oh sorry, ihr könnt nicht skippen.
Nee, aber die Leute können skippen,
das ja, schon. Ja. Als Band ist es immer ein bisschen schwierig vom Finanzamt, wenn du dann jetzt irgendwie gewerblich T-Shirts verkaufst. Ja. So, deswegen ist der Merch dann eben auch zu uns gekommen. Ja. So, und jetzt ist es aber dann auch noch so, ja, eigentlich wäre es ja auch cool, wenn die ganze Produktion irgendwie nicht alles über Smooth Mama Konto laufen müsste und so. Das heißt, die komplette Produktion läuft auch über Mutterkomplex. So, das heißt, das ist alles ein bisschen ein relativ kompliziertes Gebilde geworden. Mhm. Also wir haben jetzt quasi die drei Bereiche einfach Label, Merch und eben die Produktion. Mhm. Und für uns dann so ein System gefunden, wo dann eben das eine das andere auch so ein bisschen quersubventioniert. Also quasi durch die Live-Auftritte, so wie es ja auch gedacht ist. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt Jan und ich, jeder von uns jetzt einen Porsche fährt und eine Eigentumswohnung irgendwie in München-Schwabing hat, sondern klar, wir kriegen auch extra Geld dafür, ist ja klar, wir machen ja auch extra Arbeit. Genau. Aber dann wird quasi jeder Euro, der über Moop Mama eingenommen wird, kommt wieder abzüglich unseres Gehaltes dann quasi wieder irgendwie Moop Mama zugute. Also ob wir jetzt bei einer Gage irgendwie einen Überschuss haben, also von einem Live-Konzert, ja, dann geht es halt in die nächste Platte oder davon wird der nächste Merch bezahlt. Oder umgekehrt ist irgendwie Geld vom Merch da, ja, dann macht man halt, keine Ahnung, also so diese Querfinanzierung. Also unterm Strich haben wir durch das Label natürlich einen Haufen mehr Arbeit, aber einen Haufen mehr Freiheiten auch, ja.
Also ich muss halt selber sagen, weil ich kriege das ja schon immer mit. Oh, meine Stimme. Martin, mach mal du schnell, trink was.
Also der Julian muss ja schon sagen, er macht das immer selber mit. ich finde das war alles zu einer Zeit ja auch, wo der Zeitdruck recht hoch war. Also als mir das Label oder ihr das Label gegründet habt. So. Das ist ja das Spannende dabei eigentlich, dass es ja alles recht schnell gehen musste.
Ja,
weil
ja.
Unsere VÖ war ja damals auch schon klar eigentlich, oder?
Ja, dass wir haben CD aufnehmen das wollen. Label 2015 gegründet und es war einfach klar, dass wir 2016 ein Album rausbringen wollen, ja, also im Frühjahr. Und
keiner von euch war ein Label-Boss oder überhaupt jemand, der überhaupt eine Ahnung gehabt hat. Also wirklich von null.
Von ja, 0,5. Sehr wenig. Und das war auch wirklich, also da muss man auch sagen, da hat D&B wirklich uns auch viel geholfen und unter die Arme gegriffen und auch mit so Vertriebsverhandlungen irgendwie, da habe ich, das war eine knackige Zeit, in der ich aber auch wahnsinnig viel gelernt habe, so und ja, aber muss man jetzt schon auch sagen, also ohne die D&B hätten wir das jetzt da auch an der Stelle so auch nicht stemmen können, weil die uns halt einfach jetzt nicht, dass sie irgendwie jetzt so im Nachhinein hat sie es halt cool gemacht, sie hat halt uns quasi immer gesagt, so, ja, hier und jetzt mach mal. So, also eine gute Mischung aus da ist der Weg, aber gehen mussten schon selber.
Das war, ich weiß nicht, zu welcher Zeit das war zu der Zeit, wo wir dann alle im Urlaub waren, nur du nicht, und Jan.
das klingt.
Festival Sommer vorbei und im September war das, glaube ich, das Ganze. Ja. Gell? Und das doch eben, der Zeitdruck war da, weil wir uns im Oktober treffen wollten zum Proben und.
Ja.
So, und das war dann bei uns noch ein Zell, genau, stimmt.
Ja, stimmt.
Und bis dahin musste bestimmte Sachen halt natürlich stehen, damit man da auch besser, also ihr auch. Man
musste klar sein, irgendwie, wie der Fahrplan ist, ja.
Eben, und das alles, also ich meine, alles, was du machst, also das wissen wir halt vor allem, so, also das mit Posaune, mit Familie, mit nach Oggersheim ziehen, mit Haus bauen, dann, oder halt, was heißt Haus bauen, halt renovieren und so. Es ist schon unfassbar, was der Pepe alles macht. So. Also für da draußen, es ist wirklich ein Vorbild.
Das ist, danke. Danke. Also,
das ist auch tatsächlich das, was ich gerade vorher sagen wollte. Ich mache jetzt schon immer alles mit. Und ich sehe das ja schon immer. Und ich finde das absolut, gerade auch einfach in meiner Arbeit, wo ich mache für die Egern und auch für mich selber so, ist Mubama schon immer so ein Vorbild. Und also nicht nur meinem Bruder Martin, sondern eben, was ihr da treibt, Jan, du. Es ist absolut geil zu sehen und ich finde es auch immer geil, dass ihr einfach auch total offen seid. Also wenn man da Hilfe braucht, dann seid ihr meine D-Tree gerade. Und dann ist es
Aber ich Pepe ist in die D-Tree. Ja, aber das ist genau das. Das finde ich halt auch wichtig. Also das ist auch, man fällt da vielleicht auch manchmal auf die Schnauze. Aber das ist, ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen so eine Einstellung. Also erstmal danke natürlich auch dafür, also das will ich ja auch sein, Aber das ist auch so ein bisschen die Einstellung, dass ich auch so, was jetzt auch Geschäftspartner angeht, dann eigentlich eher, ich gehe immer von der positiven Seite ran und riskiere damit auch auf die Schnauze zu fallen. Auf der anderen Seite habe ich schon auch erlebt, dass man schon dann auch eben Partner findet, die, wo das auf einer Vertrauensbasis einfach funktioniert. Natürlich machst du Verträge und so, ist ja auch klar. Aber das finde ich auch irgendwie wichtig, auch für mich selber. Also ich will nicht mit jemandem zusammenarbeiten, wo ich mir die ganze Zeit denke, oh, da muss ich mich schützen und hier muss ich mich schützen, dass er mich nicht hier verarscht und der muss ich. Natürlich muss man das machen, das ist schon klar. Das ist irgendwie für mich nicht die Einstellung, miteinander zu arbeiten. Und man merkt es ja dann auch sehr schnell, ob einen jemand verarscht oder nicht. Manchmal dauert es auch ein bisschen, manchmal merkt man auch, also bei mir ist es dann schon auch so irgendwie cool für alle. Also ich bin cool, aber wenn mich jemand verarscht hat, dann wird es echt schwierig, das Ruder wieder rumzureißen, sondern dann ist einfach irgendwie tilt. So.
Würdest du sagen, also du hast dich ja früher sicherlich nur als Musiker gesehen, oder? So.
Ja.
Wie viel Label oder wie viel Manager steckt in dir und wie viel Musiker steckt in dir? So,
das ist die Antwort.
Das würde mich jetzt tatsächlich interessieren.
Ja? Also ich würde jetzt gerade sagen, dass du bei eigentlich 100% Manager bist und Labelchef und 98% Bosanisch.
Aber es gibt nur 100%.
Ich finde es mega, also ich finde es, also so wie ich es ja gerade selber auch erlebe, ich finde es wirklich eine brutale Herausforderung, auf der Bühne dann zu sein. Also das, ich merke das selber beim Spielen, das habe ich mal beim Podcast auch gesagt. Das ist so, und das merke ich bei dir ja auch, wenn du eine Phase hast, wo viel passiert, dann bist du auch, das sieht man, das merke ich bei mir selber auch. So, aber jetzt gerade, also das muss man auch lernen, damit umzugehen.
Ja.
So.
Also das war tatsächlich lustig, als ich den Podcast angehört habe, konnte ich mich sehr gut reinfühlen. Das ist eine sehr gute Frage und es ist tatsächlich
ich so, bin alles 100%.
Nee, schmeichelt mir, dass du das sagst, aber um ehrlich zu sein, so ist es nicht. Also ich sehe mich schon, ich sehe es relativ pragmatisch tatsächlich. Es gibt auf meinem Schreibtisch einfach oder in meinem Leben viele Dinge, die irgendwie geregelt werden müssen und die werden einfach nach Wichtigkeit abgearbeitet. Ja, da ist meine Familie ist da dabei, mit meiner Frau und meinen zwei Kids. Dann ist natürlich Mood Mama dabei und als Mood Mama Mutterkomplex, das kann man nicht trennen, wo was anfängt, wo was aufhört. Das ist ein wichtiger Punkt und der ist halt eigentlich dann halt auch wichtiger als mein Posaunenspiel, weil da einfach erstmal neue Musiker plus Crew plus Booking plus Dinge ranhängt. Wenn ich irgendwie sage, so, ja, ich bin jetzt Nummer 1 Musiker, dann hätte ich, das wäre, und dann würde vielleicht das andere hinten runterfallen, das könnte ich mit mir selber nicht vereinbaren, weil ich dann quasi lieber sage, so, ja, okay, lieber, dann muss ich halt irgendwie anders gucken, dass ich schaffe. Es ist auch so, es ist definitiv so, dass ich glaube, also ich übe quasi das Nötigste. Ich übe, um mein Level zu halten, so was ja auch, oder ich versuche so viel zu üben, um mein Level zu halten. Das heißt, ich mache meine Basics, versuche, dass ich die in meinen Tag integriere. Also meistens ist es so, an einem normalen Tag ist es so, ich fahre meine Kinder in den Kindergarten, Tagesmutter, komme nach Hause und dann setze ich mich erstmal hin, weil da ist das Telefon noch ruhig und mache einfach meine Basics. So, versuche das so eine Stunde zu machen und dann geht es ans Büro. So, und es gibt aber auch Tage, sage ich auch ehrlich, wo das einfach nicht funktioniert. Da liegt einfach so viel dran, dann fällt es halt hinten runter. Und es kann dann halt auch mal passieren, dass ich sage, so, oh fuck, oh, in 2 Wochen ist Tour. Oh, also so, und dann muss ich mich hinsetzen. Aber das ist halt dann auch wieder, das ist halt dann einfach eine auch wieder eine Aufgabe. Dann rutscht das halt wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund. Dann muss dann halt vielleicht andere Sachen ein bisschen leiden. Aber das ist.
Hast du das irgendwann mal vorstellen können, dass es in die Richtung geht bei dir? Also es ist schon krass, was da einfach so an Arbeit oder du da jetzt quasi erledigst für das, oder ja, du das, warst ja Musiker.
Ja.
Oder bist Musiker, sorry, natürlich.
Ja,
schon.
Eigentlich schon. Also mir hat Posaunenspielen immer Spaß gemacht.
Ja,
so, und auch, also gerade so Big Band spielen und so. Aber das, was mir am meisten Spaß gemacht hat beim Posaunenspielen, das brauchst du ja leider am seltensten. Also so irgendwie Big Band satt spielen, das ist mein Ding. Ja. Da habe ich Bock drauf. Und das ist auch, das sage ich selten über mich, so, aber das, glaube ich, kann ich richtig gut Satz spielen. So. Solieren jetzt nicht unbedingt, aber das ist das, was ich gut kann, wo ich mir auch wirklich Gedanken mache und wo ich auch wirklich was auch, glaube ich, so von meiner Person, auch von meiner Persönlichkeit auch gut zu mir passt.
Allerdings.
Deswegen, aber das ist halt einfach, damit kannst du halt auch einfach irgendwie im Jahr 2019, kannst du da keinen Blumentopf gewinnen, ne? Also vor allen Dingen nur mit der Eigenschaft. Mhm. So. Ich glaube, der Dominik Seidler, war das der Dominik Seidler oder war es Erik van Lier? Einer von beiden hat gesagt, die Posaunisten enden immer damit, dass sie irgendwie Dinge organisieren. Und das ist tatsächlich, der hat das gesagt.
Das war deine Entscheidung.
Ja, nee, ich glaube, Erik van Lier war es. Der hat gesagt, Trombonists always end up organizing things. So,
und aber das sind die für große Sachen bestimmt.
Ja, und das irgendwie ist es so. So ja, und das ist,
unser Vater.
Ja, eben, das ist auch, ja. Auch so. Hier, ja. Ernst Mosch war ja auch Posaunist, ne? Da geht es ja schon los und... Ja. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht, ich glaube schon auch, dass ein...
Glenn Miller,
genau, Tommy Dorsey, ja. ich glaube schon, dass es auch so ein Instrument auch, den Charakter prägt oder umgekehrt. Ja, dass ein gewisser Charakter ein gewisses Instrument braucht. Ja. So, cool. Und deswegen ist es vielleicht ein bisschen... vorbestimmt. Auf jeden Fall, um es kurz zu machen, ich konnte mir das schon vorstellen, auf jeden Fall. Und es ist auch cool, ich bin auch zufrieden damit.
Ja.
So. Und aber da sind wir wieder bei den Entscheidungen. Ich habe diese Entscheidung getroffen. Mhm. Das heißt aber auch, mit dieser Entscheidung heißt auch, dass zum Beispiel ein Ziel von mir war, irgendwie mal in der Rundfunkbigband zumindest auszuhelfen. That ship has sailed. So, das ist halt vorbei. Mhm. Ich habe aber die Entscheidung getroffen, weil ich, also schon vor 5, 6 Jahren oder 8, als wir das gemacht haben, weil es klar war irgendwie, okay, ich kann gar nicht mehr dahin kommen. Und ich habe auch irgendwann mal die Entscheidung getroffen, ey, ich werde einfach nicht mehr irgendwie der Jazz-Solist. So. Ist halt so. Aber dafür gibt es halt andere Sachen. Und das ist, glaube ich, auch gerade so als, weil ich das ja vorher auch gesagt habe, so diese, du wirst dazu was auch immer mit Informationen nach dem Studium und du stehst dann da, hast da irgendwie dein Diplom und stehst da vor diesem Riesenberg, was du üben sollst und das hat einfach auch ein bisschen gedauert, bis ich gecheckt habe, hey, muss ich auch gar nicht alles üben. Mhm. Ich muss nicht irgendwie Oddmeter, King, keine Ahnung, in 15, Achtel, 13, gibt Typen, die können das und spielen super.
Ja, ja.
Aber ich brauche es gar nicht. Genau. Ich brauche es gar nicht. Warum soll ich es dann üben? So und aber auch diese innere Ruhe dann zu haben, zu sagen so, hey, okay, diesen Teil brauche ich gar nicht. Mhm. Was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt irgendwie alles, was ich können will, schon kann. Da bin ich weit davon entfernt. Es gibt genug auf meinem Notenständer, was ich irgendwie jeden Tag üben will und auch muss. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist halt einfach die Entscheidung, dass wenn man sich für was entscheidet, entscheidet man sich gleichzeitig auch gegen was.
Ja.
Das ist zum Beispiel für meinen 4-jährigen Sohn, mittlerweile geht es, aber als er so 3,5 war, war es wirklich schwierig. So, das muss man halt lernen. Eine Entscheidung für was ist auch gleichzeitig eine Entscheidung gegen was.
Ja.
Ja.
Perfektor.
Perfektor.
Sagt er immer.
Sagt er so.
Der Paul. Perfektor.
Perfektor.
Ja, aber jetzt... Wenn man jetzt Mutmama sieht, ist schon, also finde es wahnsinnig beeindruckend, auf was für Festivals ihr einmal spielt und dann einfach auch, ihr seid ja eigentlich jedes Jahr zweimal auf Tour oder zumindest einmal auf jeden Fall. Und das ist eine Frage, wo mich auch immer so interessiert, was macht euch am meisten Spaß? Kann man das so überhaupt sagen? Sind das Festivalauftritte oder Clubauftritte?
Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Ja. Ich glaube, das eine
weil ist... Weil es so unterschiedlich ist auch.
Genau. Was am Festival Spaß macht, ist irgendwie, dass es irgendwie Abriss ist. Dass du, glaube ich, oft Leute erreichst, die dich eigentlich gar nicht so auf dem Schirm haben. Ja. So, weil wir jetzt halt nicht irgendwie die Headliner vom A-Festival sind. Ja. Das ist cool. Und das ist immer irgendwie... Und du triffst andere Bands und es ist lustig. Und im Backstage-Bereich ist cool und so. Und das ist so, das drumherum passt. Und die Leute haben eigentlich eine gute Zeit.
Ja.
Aber du kannst eigentlich auch nicht wirklich das machen oder nicht wirklich das zeigen, was du die ganze Bandbreite zeigen. Also zum Beispiel, wir haben ja schon auch ein paar ruhige Songs oder ruhigere Songs, die ich sehr wertvoll finde und auch die auch Spaß machen zu spielen. Da kannst du aber in einem Festivalset, gerade wenn du jetzt irgendwie nur eine halbe Stunde hast kannst du quasi gar keinen bringen. Ja. So, und wenn du, fängt dann an, dass du, wenn du irgendwie 90 Minuten hast, dann kannst du auf dem Festival einen, maximal zwei bringen. Ja. So, aber das ist schon wirklich schwierig. Und deswegen, das macht dann wieder den Reiz von den Clubshows aus, dass du da einfach das machen kannst, was du machen willst. Ja. Oder das zeigen kannst, was du machen willst.
So. Jetzt habt ihr ja diese, weil ich meine es ja so in die Richtung von der Menge der Menschen halt. Und jetzt habt ihr aber dieses Jahr quasi auf dem Teufel gespielt und habt quasi wirklich auch so 4.000 Menschen wie auf einem normalen Festival gehabt. Wie viele waren denn da?
Fünf.
Was war das?
5.000.
Kamm oder 5.000? Ja. Wie war das tatsächlich, oder hat man das vor Ort überhaupt so quasi in sich gespürt, so krass, jetzt 10 Jahre Wu-Mama, so und 5.000 Leute kommen zu mir zum Konzert, weil das war ja wirklich eine Wu-Mama-Show, das war jetzt nicht so, dass es irgendwie, war da wirklich so ein besonderes Gefühl da, oder war das einfach so geil und weiter geht's, so Muntermischen und so nach vorne, oder
gab es da so einen Moment? So? Also ich glaube, so richtig realisiert hat man das, habe ich das gar nicht. Yeah. So, das ist so irgendwie, also schon, das war dann schon irgendwie so krass, irgendwie, die sind jetzt echt alle wegen uns da.
Ja, genau.
Aber das ist so, das ist vielleicht auch so ein bisschen, weiß ich nicht, ob ein Fehler, aber das ist, könnte vielleicht auch, da könnte ich manchmal mehr im Moment sein, so, weil im Moment selber schiebe ich es weg, so, weil ich einfach sage irgendwie so, ey, das ist jetzt die Show, und, beziehungsweise da gab es auch drumherum so viel zu tun, dass ich gar nicht die Möglichkeit hatte, da jetzt groß drüber nachzudenken, wie viele Leute da sind, und dann war es ein Wahnsinns-Gig, ein Wahnsinns-Auftritt, und dann war das vorbei. Und dann war mir im Kopf aber schon wieder das Nächste, was passiert. Und das ist halt, und das kommt dazu, da war jemand vom Vertrieb, und das war so Wahnsinn und irgendwie so. Und das ist auch eine Gefahr und auch was, was ich gemerkt habe, was ich für mich selber auch ein bisschen, oder wir auch als Band, aber ich persönlich abstellen muss. Ich weiß alles, was alles geplant war. Und was wir alles nicht umgesetzt haben. So, und das war dann, und dann spielst du den Gig und es war cool. Und dann denkst du, ja, war ein cooler Abend. Ja, aber ja, eigentlich wollten wir ja noch das machen und das machen. Und du weißt halt irgendwie so, ja, irgendwie jetzt so 30-40% hätten wir jetzt noch drauflegen können, wenn das noch geklappt hätte,
aber nicht. Aber ich glaube, ich muss mal kurz reingrätschen. Ja. Ich weiß nicht, wer da alles dabei war, aber wen hattet ihr da alles am Start?
Das war Max. Ja, nein, das war alles. Das ist ja genau der Punkt.
Krass.
Das ist ja genau der Punkt. Das war ein total geiler Abend. Unfassbar. Aber für einen selber, also für mich ist dann so, ja, war ein geiler Abend, aber wir hätten ja eigentlich noch und so. Und das ist eigentlich, ein Quatsch. Sondern muss man sagen, ja, es war ein geiler Abend. Ja. Punkt, vorbei. So, und cool, war ein cooler Abend.
Also ich möchte mich auf jeden Fall bedanken dafür, weil das war das krasseste Konzert, was ich, glaube ich, jemals erlebt habe.
Es war auch wirklich.
Das ist echt, also bei mir war es auch so, dass, also wenn jetzt jemand gefragt hat, das war genau gleich wie bei dir, dass ich direkt auch immer gesagt habe, ja, eigentlich wollten wir Jan Delay auch dabei gehabt haben. Ja. So. Trotzdem waren halt mega geile Typen dabei. Ja. So, aber da geht es schon los, dass so, okay, schon fahren ein paar Prozent runter.
Ja,
so,
und man ertappt
sich halt selber.
Also ich habe halt gemerkt, dass ich so dieses, boah, es war so geil, dass ich das gar nicht annehmen kann, irgendwie persönlich. Und das ist ein totaler Quatsch. Ja. Also da muss man sich, oder muss ich halt auch lernen, irgendwie mich davon zu befreien, dass ich einfach sage, so, ja, war cool, danke.
Ja. So. Das ist ja schon so, weil wenn man jetzt ja das von unten sieht, so, oder? Und da sieht man sich selber ja dann, oder wenn man sich so vorstellt, krass, wenn ich jetzt auf der Bühne stehen muss, so 5.000 Leute, was muss das für ein krasses Gefühl sein? Und wenn man da jetzt eben so mit euch drüber redet, schon krass, wie sehr man da in einem Film drin ist, oder? Dass man da einfach so in einem Orga oder halt...
Voll, so aber mit, ich glaube, das ist auch...
Das ist schon krass, also ich finde es Wahnsinn.
Ja, aber ich glaube, das ist auch irgendwie notwendig, weil ich glaube, sonst wirst du ja auch irgendwie verrückt werden. Also ich meine, ich habe so beim Verbeugen so, das kam dann ungeplant irgendwie meine Kids auch noch auf die Bühne. Das war halt schon irgendwie ein krasser Moment.
Ja.
So, und dann da habe ich es eigentlich das erste Mal realisiert, irgendwie krass, diese Leute, die sind halt echt einfach nur wegen uns da.
Ausschließlich.
So. Und und dann gleichzeitig denkst du dir so, ja, okay, cool. Irgendwie, dann müssen wir jetzt aber weitermachen. Dann kann doch jetzt, also, wie soll ich das jetzt sagen? Also, man will da mehr. Also, ohne dass das.
Kann doch nicht das Ende sein.
So. Ja, also, ohne dass man da jetzt irgendwie, also, es sollte nicht arrogant klingen oder irgendwas, sondern einfach irgendwie gleichzeitig motiviert es einen weiter, so rum vielleicht, motiviert es einen weiterzumachen und dann irgendwie halt vielleicht das nächste Mal die noch größere Halle zu haben.
Ja.
So. Und
du musst ja motiviert bleiben. Also du, im besten Fall willst du immer wachsen, bis du irgendwann nicht mehr da bist, oder?
Ja.
Also ich meine, gerade das finde ich ja beim Mama so cool, dass man eine Message hat, dass man für was einsteht, für ein Gefühl, für
also für, politisch von mir ist auch, aber dass man, mir geht es da nicht groß ums Musikalische eigentlich, sondern eben darum, für was einstehen zu können, was du in der Big Band oder so nicht so kannst wie da auf jeden Fall. Und das finde ich das Allertollste. Und ich denke mir dann in so einem Moment auch, boah, das müssen noch viel mehr Leute erfahren. So wie wir intern ticken, wie wir reden, wer für mich persönlich auch so die Heroes in der Band sind. So, ja. Und dass das nach außen getragen wird und eben was der Jules selber aussagt. Der ist ja, weil von dir kenne ich auch Videos, wo du auf unserem Konzert bist und so. So und du bist ja mit uns auch aufgewachsen. Weil du warst 16 auf unserem ersten Konzert oder so. So und wie ihr das seht, also wir sind ja auch so gewisse Idole, so jetzt bei dir zum Beispiel, ja, oder? Okay. So und das will ich, dass jetzt die Leute mehr checken, was da eigentlich wirklich, was das für Typen sind. Du sagst immer, wir sind ja eigentlich normallos, aber irgendwie auch nicht. So, also die meinen so, ich finde das schon, ich finde das ein riesen Privileg, dass wir so eine Message haben. Und ich denke dann an so einen Moment zum Beispiel, so, oder als deine Kids hochkommen, sind da gedacht, boah, 5000 Menschen, nur wegen uns, die unsere Geschichte von der ersten Sekunde und vielleicht vielleicht in 10 Minuten kennen, dass sie dann direkt denkt, boah, aber es muss weitergehen. Es müssen dann viel mehr Leute, die Offenheit, die Liebe oder was auch immer, was so, das muss noch weitergehen, weil es gibt so viele Menschen da draußen, die es gerade momentan brauchen.
Ja. Eigentlich. Aber ich glaube, ich sehe es ganz genauso. Aber ich glaube trotzdem, dass wir normalos sind. Das Einzige, was uns vielleicht unterscheidet, ist, dass wir dann irgendwie Sachen machen. Ja. Einfach. Und das ist, glaube ich, das ist eigentlich die Message. So, wenn du Bock drauf hast, dann mach's halt einfach.
So, ja, stimmt.
Also,
stimmt.
Solange du niemand anderem damit schadest.
Ja. Stimmt eigentlich. Ja. Ich fand aber den Moment zum Beispiel beim Tollwut, als wir reingelaufen sind, da habe ich so mega Vergangenheitsgefühle gehabt und Erinnerungen.
Ja.
So bei Bullenwegen oder Roger. Ich dachte, ich habe uns echt gerade gesehen, wie wir im Englischen Garten proben.
Ja,
so, und ich habe das Gefühl genau gehabt, wie es damals war. So, oh, uns kennt ja niemand.
Ja,
also wir stehen jetzt da und spielen
halt für die, mal gucken, für die, die nicht da waren, wir sind da quasi unverstärkt, quasi durch den Seiteneingang rein.
Mit sechs Schilder vorne weg,
genau, wo es draufsteht. Ja, und sind da einfach durch die Leute marschiert, unverstärkt. Ja, das war...
Aber absolut passend.
Ja.
Das war einfach der ganze Abend, da habt ihr ja quasi so die ganze Bandgeschichte erzählt, so da seid ihr durch alle Alben durchgegangen. Das war wirklich... Also für alle, die nicht da waren... Sorry.
An der Stelle muss man auch nochmal hier Jan hervorheben, der sich da um diese ganze Konzeption von dem Abend, das ist halt auch seine große Stärke, so Konzepte für sowas zu machen.
Jan rennt einfach auch nur los.
Und macht, ja, der macht halt auch
der einfach. Der macht es halt einfach.
Ja, rennt los, macht.
Ja, das ist auch das, was euch einfach...
Wenn es erst 10 Sekunden vor dem Auftritt fertig ist. Aber er macht's.
Ja.
Was aber sonst niemand mit euch, also wenn man jetzt da eben, ich glaube auch, dass es einfach die große Stärke ist, dass ihr es halt einfach macht und das, was ihr euch im Kopf setzt, das macht ihr halt einfach und das widerspiegelt euch dann einfach zu 100%. So, und da kommen jetzt nicht so krass viele Ideen von außerhalb von irgendjemand, sondern eben, also das spricht direkt auch aus euch raus und das merkt man halt einfach und das ist das, was so geil. Ja.
Ich würde bei ihr macht es dann einfach, würde ich das einfach streichen, aber ja.
Ja, das meine ich ja nicht so einfach, aber ja, geil, aber ja. Und jetzt sind wir hier und ihr spielt jetzt nachher. Ihr habt einen Wann-Soundcheck in 4 Stunden?
Nee, wir treffen uns um 1:30, weil da haben wir ein Bandmeeting. Da reden wir drüber, wie es eben geht.
Ja. Echt?
Ja, das ist voll
wie
gut.
Wie geht's euch denn?
Erste Erfahrung.
Ja. So. Ja, und, ja, gut. Gut. Aber was ich cool finde, ist, und was wir tatsächlich jetzt auch wieder machen, was wir bei der letzten Tour jetzt zum Beispiel nicht gemacht haben, wir analysieren quasi immer die Show vom Vortag. Irgendwie, krass. Was war in, ja, manchmal in zwei Gruppen. In zwei Gruppen meistens. Also wir haben jetzt bei den letzten kein Video mehr dabei gehabt, sondern nur Audio. Und dann gibt es zwei Gruppen, die eine machen einen Anfang, die andere ein Ende. Und dann wird halt beim Soundcheck gesprochen, so hier, die Stelle müssen wir nochmal durchgehen, das müssen wir, oder sollen wir das vielleicht anders machen? Ja. Und das ist mega geil. So wenn der Spirit halt da ist, dass halt auch die Band Bock drauf hat, jeden Tag halt besser zu spielen. So, ja, das muss man auch ehrlicherweise sagen, hat jetzt auch ein bisschen gefehlt, weil wir einfach ein bisschen müde waren von uns selber. So, aber jetzt ist das wieder da und ich finde das mega.
Ja, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Also war jetzt echt so ein Durchhängerjahr, würde ich mal behaupten, wo jeder für sich nicht ganz gewusst hat, wo es vielleicht hingeht.
Ja. Ein Durchhängerjahr, aber, wo ich 2 Touren gespielt habe im Festival.
Aber es war wirklich einfach ein anstrengendes Jahr. Ja. So, und das wird immer wieder kommen, auf jeden Fall. Aber jetzt gerade aktuell fühlt sich so an, das kommt man megamäßig zusammen und hat einfach nur Bock, weiterzumachen, den nächsten Schritt zu wagen.
So, und heute in Ravensburg in einem Konzerthaus, ja. Beziehungsweise der Podcast kommt wahrscheinlich erst später raus. Aber, oder wir machen ihn halt noch fertig.
Das musst du wissen, Martin.
Okay, wir haben jetzt um 1:30 Bandmeeting.
Du, hey, dann kann ich aber es gibt noch Karten, also falls er heute noch rauskommt, ne, hier als Manager.
Ja, okay, dann kann ich halt bei, dann kann ich die Aufnahme von gestern halt nicht anhören.
Ja.
Nee, aber
mach du fertig.
Ja, aber ich fand es jetzt mal, also wir sind jetzt ja auch fertig, würde ich sagen.
Genau.
So, ich fand es mega cool, dass du dir Zeit nochmal hast, Pepe, weil ja, ich weiß, dass man schlecht schläft in dem Bus, dass man echt müde ist, aber ja. Gefühlt haben wir gerade über 30% von deinem Leben geredet, für mich. Ja. So, ich glaube, wir könnten da echt noch 1000-mal mehr drüber reden. Ich finde es mega krass, das zu beobachten, aber das mir telefonieren ja täglich eigentlich, du weißt ja, was ich über dich denke. So, Peter Palmer, unbedingt auf Instagram folgen.
Und, Peter Palmer war
wirklich, also ich, wenn ich an Mama denke, denke ich eigentlich immer an den Peter Palmer, weil der wirklich sehr, sehr viel Krisen hat und sehr viel Verantwortung dafür hat, dass es jetzt so weit ist, wie es ist. So, und der Jan natürlich auch, aber mit dir habe ich mehr Kontakt und für mich bist du auf jeden Fall, das sage ich jetzt einfach, ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber so der Chef und auch der krasse 1000 PS Motor, Porsche Motor, was auch immer, der uns immer nach vorne bringt, weil du der bist, der nie einen Durchhänger hat, sondern immer weiterdenkt. Das ist auch eine Riesenstärke von dir eben. Selbst wenn du auf der Bühne das gerade nicht ganz akzeptierst, wo du gerade bist, aber es geht immer weiter. So, man ruht nie aus auf dem Erfolg, sondern boah, nächster Schritt, aber immer mit dem eben dem Privileggedanken. So, ich bin dankbar, das machen zu dürfen. So, ja. Und ich mache es vor allem für Menschen. Also nicht nur für die Bandmitglieder, sondern für die Leute da draußen und nicht nur für den eigenen Erfolg. Und ich glaube, da habe ich persönlich sehr viel mitgenommen von dir. So, auf jeden Fall. Und du bist auch ein Vorbild für mich, definitiv. Also ich merke es gerade in dem Gespräch. Noch mehr als sonst.
Danke. Also
so, ich freue mich heute mega auf das Konzert.
Ja. Danke. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also freut mich mega, dass du so denkst. Also wusste ich ja auch eigentlich irgendwie schon, dass du so denkst, aber das ist jetzt auch, dass man das mal hört, irgendwie total cool. Und ich bedanke mich auch für die Einladung, dass man da auch drüber sprechen konnte und so. Und ja, keine Ahnung, vielleicht in 10 Jahren Teil 2 oder so.
Safe, das machen wir, das tragen wir uns gleich ein. Ja. 5 Stunden. Ja, vielen, vielen Dank. Auch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet wieder ordentlich, schreibt uns so viel, wie ihr wollt, oder auch Peter auf Instagram, wenn
gerne.
Ihr wollt.
Ja.
Und der Martin hat ja einen klassischen Satz, wo er am Schluss immer sagt, und das lasse ich ihm heute.
Nein, das machst du heute wieder. Das habe ich letztes Mal. Das
ist ein klassischer Martin-Hutter-Satz. Viel Spaß bei egal, was ihr da draußen macht, oder?
Ja, genau.
Und haut rein, bis bald. Ciao.
Tschüss.